Schwarz hören.
Herr Wiefelmeier, Gundermann Classic. Oder spricht man es deutsch aus? Gundermann Classic?
Also das bleibt jedem überlassen. Also
was sagen Sie? Sagen,
Classic, nee, Classic finde ich schöner.
Sie sagen Classic. Ja, wenn gleiches mit halt C geschrieben wird, das suggeriert natürlich die englische Aussprache.
Ja, stimmt.
Gundermann und Classic. Wie geht das zusammen?
Ja, ich meine, das ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass wir mit einem Orchester spielen.
Ja.
Gundermann hat ja immer mit einer kleinen Band gespielt. Und wir spielen also mit Rockband und einem Symphonieorchester in kleinerer Besetzung. Aber immerhin mit Blechholz und so die normale Besetzung. Und da resultiert so ein bisschen der Name Klassik her, weil man da mit dem Orchester immer eine klassische Musiziersituation oder so weiter verbindet.
Ja.
Das sind eben auch neue Arrangements und das ist so ein Projekt, was also mit Gundermann-Titeln bis jetzt noch nicht gemacht wurde. Also
haben Sie die Arrangements gemacht?
Ja.
Was haben Sie mit Gundermann zu tun gehabt vorher? Kannten Sie ihn?
Also ich kannte Gundermann durch den Film. Sonst nicht weiter so.
Wobei, da war er ja schon tot, als der Film kam.
Ja, klar.
Schon lange.
Ja, aber der ist nicht so bis in unsere Kreise hier so vorgedrungen.
Ihre Kreise sind ja eher so die klassischen.
Ja, also ich bin durch den Auftrag eigentlich hingekommen.
Mhm.
Und wir haben dann eine von Reinhard May, der wurde gefragt, wen er so als größten Lyriker hält. Herr May, Sie sind doch der und sowas. Nee, hat er gesagt, bin ich nicht, das ist Gundermann. Und das war für mich so eine Schlüsselaussage, wo ich dachte, Mensch, das ist wirklich toll. Und wenn Sie dann natürlich die Texte sehen, ne? Grandios, grandios und sowas von Brechtscher Nähe, von der Einfachheit und den originellen Bildern dazu, das ist schon was ganz Erstaunliches. Und dann noch die Musik, die eigentlich nicht raffiniert ist, aber die raffiniert durch ihre Einfachheit ist. Und das zusammen hat einen ganz merkwürdigen Effekt, finde ich. Also auf mich jedenfalls gehabt.
Mhm.
Ich hoffe, das überträgt sich auf die Zuschauer und die Zuhörer.
Na, ich nehme mal stark an, dass Sie wahnsinnig viele Fans haben werden. Denn Gundermann ist sowieso zu DDR-Zeiten in bestimmten Kreisen, wie Sie schon gesagt haben, also mit Menschen, die sich mit Liedermachern beschäftigt haben, die kannten natürlich Gundermann. Und mit dem Dresen-Film, mit dem Film von Andreas Dresen, ist er natürlich einem großen Publikum bekannt geworden.
Ja.
Es gibt wahnsinnig viele Gundermann-Fans.
Ja, wir hatten ja die Premiere im letzten Jahr gehabt und da war auch gutes Publikum da. Die haben fast immer mitgesungen.
Ja. Das ist bei Gundermann-Fans so. Die kennen die Texte.
Die waren textsicher.
Genau. Sie haben es ja schon erwähnt, die Texte sind ja wirklich grandios.
Ja.
Musikmäßig hat er sich ja viel an so Bruce Springsteen und solchen Sachen orientiert. Das klingt ja zum Teil auch sehr ähnlich, ne?
Ja, so eine einfache Harmonik, aber die ist stimmig. Die stimmt auch zu den Worten und irgendwie ist das eine Einheit, die man schwer durchbrechen kann, ne?
Ja, und der Mann war ja eigentlich Baggerfahrer, muss man ja auch mal sagen. Ein Handarbeiter, ne?
Ja, ein Genie, also eine unglaubliche Persönlichkeit.
Absolut. Ich kannte ihn gut, wir waren befreundet. Ja, ich habe ja auf dem Gebiet gearbeitet als Journalistin bei DT64, so Liedermacher, Singer-Songwriter und schon vorher kannte ich ihn durch die Liedszene und das war einfach auch ein inspirierender Mann. Also rastlos, wo wir alle immer gesagt haben, hol mal Luft, du musst auch mal schlafen.
Naja,
dann ist es ja relativ früh passiert in seinem Leben, dass er gestorben ist, aber er lebt ja. Durch seine Songs lebt er ja irgendwie, ne?
Mehr als zu seinen Lebzeiten, ne?
Möglicherweise, ja.
Ja, große Erfolge, ne?
Kann man nicht anders sagen. Ja. Und dass Sie nun so als jemand, der von bis komponiert hat, Filmmusiken, Kammersymphonie haben wir gerade schon gesagt oder hatten Sie vorher gesagt, wie kann man dieses Schaffen des Komponisten Wiefelmeier am besten beschreiben? Wie machen Sie es?
Wenn Sie Filmmusik machen, müssen Sie sowieso auf allen Genren firm sein, in allen Genren, ne? Und ich bin nie ein Komponist der zeitgenössischen E-Musik gewesen. Die verliert immer mehr an Bedeutung durch ihre eigene Technik. Ich bin vielmehr ein Mensch, der in die Breite geht und für den die Unterhaltung auch sehr wichtig ist.
Mhm.
Die muss gut gemacht werden, um zu überzeugen. Ne?
Ja. Viele Jahre waren Sie ja in der Distel zum Beispiel. Sie standen ja auf der Bühne sozusagen als Musiker, ne?
Naja, ich habe angefangen damals während des Studiums in so einer Band zu spielen, ein bisschen Jazz gemacht, ne? Und das hat mich schon interessiert, dann mit den Jazz-Optimisten, mit Manfred Kuck rumgezogen. Das hat mich schon geprägt. Kommt man von dieser Musik einfach nicht mehr los.
Ah.
Und durch das Studium bei Fritz Zechlin und bei Wagner Regeney bin ich natürlich in eine völlig andere Richtung so ein bisschen gedrängt worden. Und das fand ich auch gut. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn man für ein Orchester schreibt, dass man auch die Breite der Musik da so ein bisschen mit einbringen kann und ich zumindest davon Ahnung hat.
Das würde man ja eher in Richtung E, wenn man überhaupt diese Klassifizierung noch aufmacht. Ne? E-Musik, sogenannte ernste Musik. Und Sie hatten schon gesagt, Unterhaltung muss natürlich auch unheimlich gut gemacht sein. Das heißt, eine Mischung aus beiden ist das, was Sie tun?
Ja, klar. Ja, man arbeitet mit Klischees, aber wissen Sie, Klischees müssen so angewendet werden, dass das Klischee auch eine Neuerung bedeutet. Das Zusammenführen von verschiedenen Richtungen. Ne? Also eine Jazzsängerin, die jetzt vielleicht die Winterreise von Schubert singt oder sowas, nicht? Das ist für mich so, dass ich sage, da ist vielleicht aus diesem Zusammentreffen, der eigentlich Feuer und Wasser ist, kann auch eine neue Bereicherung der Musik entstehen, ohne jetzt nur technisch modern zu sein oder technisch abgehoben, abgefahren zu sein, wie viele E-Komponisten eben. Und dadurch verliert man einfach die Verbindung zum Hörer so ein bisschen.
Aber eine Mischung aus beiden ist es schon, ne?
Ja, na klar.
Immer.
Beide befruchten sich und beide sind wichtig, ganz klar.
Sie machen ja neben dem Gundermann auch Queen-Klassik zum Beispiel, Classic, ne?
Das war vor Jahren ein Auftrag der Leipziger Oper. Die wollten mit dem Orchester auch mal was anderes machen. Da gab es eine Band, Mercury, so eine Coverband, ne? Die sehr gut ist, die wirklich gut ist. Und der Sänger war ein Kanadier, der dem Freddie Mercury erstaunlich nahe kam. Und die sagten, also wir möchten unbedingt mit der Band und mit unserem Orchester was zusammen machen.
Ja.
Und gerade bietet sich natürlich Queen total an, aufgrund der Harmonik, aufgrund der Abgefahrenheit der Titel und ein gefundenes Fressen. Und das Ding hatte so einen Erfolg gehabt, dass es bis heute so ein bisschen immer noch läuft und wird gerne gehört und auch gerne gebucht.
Haben Sie sowas als Hörer auch gehört? Also sprich, ist das was, wo Sie sagen, ja, da mache ich Radio an und höre das?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Was hören Sie, wenn Sie Hörer sind?
Also erstmal höre ich eigentlich relativ wenig. Ich glaube, das ist ein Markenzeichen für viele Komponisten, dass sie eigentlich kaum...
Wie wenn ich gefragt werde, welche Podcasts ich höre, dann sage ich immer meinen eigenen, weil viele andere, dafür habe ich gar keine Zeit, ungefähr so. Ne?
Also ich gucke ganz gezielt in bestimmte Partituren und bestimmte Musik, ich höre Dauernmusik natürlich, aber gezielt, die ich mir aussuche.
Ah, ja.
Also jetzt nicht unbedingt dauernd Rockradio oder sowas. Ne? Ja.
Es gibt ein neues Radio, das heißt Ella Radio, Jazz, Soul, Blues und Funk und so weiter. Schon gehört?
Ja, toll.
Finde ich auch.
Ja.
Ich moderiere ja da am Nachmittag, wochentäglich, von 14 bis 18 Uhr.
Ja, finde ich gut. Gute Musikmischung, also innovativ, ne?
Insofern, als dass eben durchaus sehr, sehr gängige Songs gesungen werden, aber zum Teil eben von Jazzsängerinnen. Sie hatten das vorhin auch schon erwähnt. Wenn eine Jazzsängerin die Winterreise singt, aber bei uns, bei Ella, läuft ja zum Teil Amy Winehouse singt einen Jazzstandard zum Beispiel. Das ist doch toll, oder?
Ja.
Das finde ich auch eine gute Variante. Herr Wefelmeier, es ging ja mal los mit einer akademischen Ausbildung zum Tonmeister, habe ich gelesen, an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin. Da haben Sie aber auch schon Musik gemacht damals, ne? Sonst kann man, glaube ich, das nicht.
Ja, ich wollte immer was mit der Musik machen und hatte eigentlich Furcht davor, das hauptamtlich zu machen, weil ich dachte, als Pianist bist du nicht gut genug und so als Komponist habe ich noch gar keine Versuche unternommen. Also ich wusste nicht, ich wollte was Musikalisches machen, aber auch mit Technik. So, und da kam mir Tonmeister, dieser Studiengang an der Eisler Hochschule hier, sehr zu passe, wo ich dachte, Mensch, da ist doch Studiotechnik und Schwachstromtechnik und alles und auch viel Musik dabei. Ne? Und das habe ich dann gemacht, habe es auch nicht bereut und habe dann noch dazu ein Studium Komposition, also ein Staatsexamen mit Komposition gemacht. Mhm. Als zweites Fernstudium dann dazu.
Und aus heutiger Sicht war das alles genau richtig, weil es Ihnen geholfen hat, das zu tun, was Sie in Ihrem sehr erfüllten Leben ja gemacht haben, oder?
Ja, wissen Sie, als Tonmeister, ich habe ja dann im Rundfunk angefangen in der Musik Produktion, ne?
Ja.
Und hatte dann bei der Big Band und beim großen Rundfunkorchester als Tonmeister gearbeitet. Da haben sie die Partitur vor sich, machen die Aufnahme und müssen überprüfen während der Aufnahme, ob die Musiker Fehler machen oder ob es gut genug ist und so und dann nochmal abbrechen und so weiter, also die Aufnahmeleitung so übernehmen.
Mhm.
Und das war für mich nach dem Studium nochmal ein Studium, was also von der Praxis her für mich also bedeutsam war.
Mhm.
Dadurch wird man relativ sicher in der Instrumentation und sieht, aha, das klingt gut, toll, die Verbindung, toll, ja, super und so. Machst du auch, wenn du mal in Verlegenheit kommst, so was Ähnliches zu machen. Ne? Also es ist ein praktisches Studium nach dem theoretischen Tonmeisterstudium. Und das habe ich dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre gemacht und bin dann in der DDR-Zeit freischaffend geworden. Habe dann gesagt, ich schmeiße alles hin und mache mein eigenes Ding.
Weil Sie freier arbeiten wollten und selber bestimmen wollten, was...
Und das, in dieser Branche ging es eigentlich.
Und dann gab es irgendwas, wo Sie davor zurückgeschreckt wären, wenn man Ihnen das angeboten hätte, was weiß ich, einen Schlager zu komponieren zum Beispiel?
Das habe ich ja gemacht.
Ja.
Ja. Nee, überhaupt nicht.
Da gibt es keine Grenzen.
Nee.
Kennt man Schlager von Ihnen? Helfen Sie mir auf die Sprünge.
Glaube ich nicht. Ich habe nicht so viel. Doch, Stern des Südens, das hat mal Uwe Jensen gesungen.
Ach, ja.
Und das war mal bei Quermann eine ganze Weile auf Platz 1. Das war der einzige Ausflug, der so ein bisschen in die Breite ging. Und dann habe ich es eigentlich sein lassen. Da sind andere besser und ja, hat auch keine Lust dazu.
Bei Ihnen muss es so ein bisschen größer sein, ne? So
ja,
Orchester.
Es muss was mit dem Film, mit dem Theater zusammen. Mhm. Bloß einen Schlager zu machen und so. Das kam durch eine Freundin von mir, die war Text drin und die hat gesagt, mach doch mal endlich. Ne?
Und dann haben sie aber gesagt, nee, ist nicht mein Ding, aber ich habe mal einen kleinen Ausflug gemacht. Und
ist auch völlig vergessen für mich schon, ich weiß gar nicht mehr.
Und wie gesagt, wir haben uns öfter in der Distel gesehen. Sie waren ja doch etliche Jahre auch aktiv an den Tasten an der Distel.
10 Jahre.
Distel, ne? Kabarett für alle, die das jetzt im Moment nicht parat haben.
Ja, das kam durch eine Zusammenarbeit mit Ensikat, also den ich auch sehr schätze als Texter, ne?
Ja.
Der wunderschöne Chansons geschrieben hat. Und der übernahm nach der Wende die Leitung der Distel. Ich hatte mal eine Musik im Theater der Freundschaft gemacht, die Bremer Stadtmusikanten. Und die bekam auch den Kritikerpreis der Berliner Zeitung für die hervorragende Theatermusik. Und durch diese Verbindung, der hat mich dann in die Distel geholt. Mach doch mal hier ein paar Sachen von mir und so. Ja, dann kam die Zeit an der Distel.
Mm.
Und die hatte ja durchaus auch was mit Theater zu tun.
Eben, das ist ja Theater, was da gespielt wird.
Genrefrei, nicht vom Chanson bis zum Kunstlied und so.
Ja.
Das war eigentlich eine sehr fruchtbare Zeit.
Und da waren Sie ja auch wirklich allabendlich an den Tasten, ne? Oder jedenfalls viele Abende.
Ja, wir hatten 2 Teams, die arbeiteten. Mm. Ne? Also das war, und ich hatte auch immer die Möglichkeit, jemanden einzuarbeiten, der dann für mich übernahm.
Was ist denn im Moment so angesagt, abgesehen von Gundermann? Sind Sie weiter dabei? Ich meine, mit Verlaub, Sie sind 86, ne? Da sind andere Menschen seit mehr als 20 Jahren in Rente. Heutzutage gerade so, aber in Ihrem Alter war man ja schon länger dann in Rente. Sowas gibt's für Sie nicht, ne? Der Gedanke.
Ich habe gerade für den sorbischen Dudelsack ein Stück geschrieben, das sorbische Nationalensemble haben wollte. Das ist ein Orchester mit Chor und Ballett, ja. Die sind immer drauf aus, ihr sorbisches Kulturgut zu pflegen. Ne?
Ist ja auch gut so, oder?
Ja, finde ich auch total super.
Ja.
Und das ist ein Kollege, der spielt den sorbischen Dudelsack.
Wie muss man sich den sorbischen Dudelsack vorstellen? So wie den schottischen, wie man
ihn
kennt?
Ja, der hat auch ein Bordun, also das tiefe B, das klingt immer sehr gut. Und darüber spielt er dann mit der Flöte die Melodie und drückt dann mit dem Arm den Blasebalg,
sodass
das tiefe Bordun B immer weiter erscheint. Die müssen also eine Melodie haben oder erfinden, die dem angepasst ist, die das verträgt, dass unter der Hauptmelodie immer ein tiefer Ton, in meinem Falle das B, weil ich da die Quinte BF schön...
Der Komponist spricht.
Also das nebenbei. Und dann ist das nächste Projekt, mich haben sie so ein bisschen auf der Crossover-Schiene festgelegt, ist Pink Floyd mit Orchester und hat im März im nächsten Jahr Premiere.
Im März 27. Also wieder sowas.
Ja, das ist wieder so eine Coverband, die Pink Floyd sich vorgenommen hat und dazu das Orchester.
Mhm.
Was extrem schwierig ist, da Pink Floyd eine ganz eigenartige, habe ich auch erst gemerkt, also auch was ganz Eigenes.
Kann man nicht anders sagen, ja. Erstaunlich, dass sogar Sie als Komponist sagen, das habe ich jetzt erst gemerkt, da ich mich intensiver damit beschäftige.
Ja,
reichhaltige Dinge, ne, die da passieren.
Wenn Sie Titel hören und sagen, ach, das ist ja schön und hören immer weiter, das ist okay. Aber sobald sie gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen, fangen sie an zu analysieren, wie sind die Harmonien, wie passt das zusammen und so. Und dann entsteht ein ganz anderes Bild. Da gucken sie noch dreimal hin und entdecken mit einmal Sachen, die entweder sehr raffiniert sind oder so blöd sind, dass man sagt, nee, meistens ist es bei diesen bekannten Sachen doch große Raffinesse, so heißt.
Jetzt habe ich gerade noch mal gehört, dass der Bernd Wefelmeier ist ein Berliner, so ein Richter, ne?
In Berlin geboren und nie weggekommen.
Nee. Genau. Sozusagen hängen geblieben.
Hängen geblieben.
Ist ja auch blöd, wenn man aus Berlin weggeht, oder?
Ich finde auch. Also der Berliner bleibt in Berlin. Berlin, Berliner am Berlinsten, ne?
Habe ich noch nie gehört. Interessant. Berlin, Berliner am Berlinsten. Ich bin ja keine Berlinerin, aber ich bin auch schon seit 50 Jahren in Berlin jetzt. Also den größten Teil meines Lebens bin ich in Berlin und kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass das jemals anders wird, ne? Sie machen alle möglichen Sachen. Haben Sie noch die Professur an der Musikhochschule ins Eis?
Bin jetzt zu alt dazu. 12 Jahre war ich feste Professur, sogar als Dekan dann einer Abteilung.
Auch an der Hans-Eisler.
Nee, das war Filmhochschule Babelsberg. Die Genese war so, Honorarprofessur an der Eisler-Uni. Und dann war die Bewerbung an der Filmhochschule Babelsberg für eine feste Professur. Und da wurde ich aufgefordert von Bekannten, mich zu bewerben. Kam das berühmte Vorsingen, nicht, dass man also da sich vorstellt und dann das
Lehrprogramm. Also Vorsingen in Anführungszeichen.
Vorsingen, Lehrprogramm.
Ich sage immer Vortanzen.
Ja, Vortanzen, ja. Also bei mir Vorsingen.
Vorsingen.
Ja, und mit einmal war ich auf Platz 1 und dann habe ich da praktisch die Stelle bekommen. Und das war eigentlich auch sehr schön, weil ich habe wieder viel gelernt. Das waren ja doch dann Studenten, die wollten Filmmusik machen, nicht? Oder Musikdesign, also im weitesten Sinne, ne? Mhm. Filmmusik und bis zum Dokumentarfilm, ja, und bis zur Werbung. Und wenn sie dann Arbeiten durchsehen, entdecken sie mit einmal Sachen, wo sie nie drauf gekommen wären. Die müssen sie dann mit den Leuten durcharbeiten, ne? Oder in der Vorlesung dann erklären, wie die Information geht. Also hin und her. Ich habe es gerne gemacht, habe viel gelernt und habe dann noch eine Weile als Lehrbeauftragter gearbeitet. Die 12 Jahre waren prägend und haben Spaß gemacht.
Mhm. Wissen Sie, was ich toll finde? Ein Meister der Filmmusik erzählt davon, dass er überall noch was lernt. Das finde ich ganz super, dass Sie das so sagen.
Naja, wissen Sie, die Musik entwickelt sich weiter. Das ist alles in einem lebendigen Fluss. Was vor 10 Jahren galt, gilt heute nicht mehr. Auch die Filmmusik entwickelt sich weiter. Wenn Sie jetzt Filme, die vor 20 Jahren gemacht wurden, Sie hören es an der Musik, dass die schon alt sind. Das ist was ganz Eigenartiges, ne?
Mhm. Und sicher auch durch neue technische Möglichkeiten, ja?
Klar, das kommt hinzu. Ja, ne? Klar, ja. Die ganze Elektronik.
Und ja, so, ja. Da muss man ja immer ganz schön dranbleiben, ne? Also das stelle ich mir gar nicht so leicht vor mit zunehmendem Alter, auch in diesen neuen Dingen. Ich sehe es ja in meiner Branche auch. Also wenn ich sehe, dass KI die Nachrichten spricht, beziehungsweise man Stimmen einsetzt, natürlich muss das immer noch ein Mensch geschrieben haben, aber das ist jetzt viel, viel einfacher als im musikalischen Bereich. Aber auch schon das ist für mich
also
etwas,
KI
wo ich sage...
KI wird bald Filmmusik machen können. Für den normalen Film, also denke ich schon. Die KI lernt viel und wenn sie damit gefüttert wird, mit bestimmten Szenen und bestimmten Parametern, Emotionen, Action, wird die KI durchaus vernünftige Sachen machen können. Das ist für Komponisten auch schwer, dagegen zu halten. Aber ich hoffe immer, dass die Intuition, im Prinzip muss immer die Neuerung vom Komponisten kommen. Die kommt nicht von der KI.
Denn die lernt ja nur von
Die ist ja nur ausführendes Organ. Die Idee muss vorher da sein. Ich meine, die GEMA ist ein heller Aufruhr im Augenblick. Wie soll man das alles bezahlen? Wer ist der Autor? Aber ich denke, der menschliche Geist wird sich durchsetzen. Das schafft die KI nicht alleine.
Ja. Herr Wiffelmeier, wir haben angefangen mit Gundermann und da fiel auch schon das Stichwort Tod, weil er ist ja schon 25 Jahre tot. Sie sind schon in einem Alter, wo andere Menschen auch schon nicht mehr leben. Wie lange leben Sie denn noch? Was haben Sie sich vorgenommen? Das ist eine etwas uncharmante Frage.
Nee, ich finde, die ist ja durchaus berechtigt. In meinem Alter muss man sich schon fragen, wie lange mache ich noch? Ich meine, das letzte Stückchen ist erreicht. Der Tod ist die einzige Gewissheit, die wir in unserem Leben haben.
Mhm.
Der ist unabänderlich und trifft jeden. Bloß die Frage ist, wie er kommt.
Mhm.
Das ist für mich die große Problematik. Ich finde, unsere Medizin ist so weit, dass der Tod immer weiter hinausgeschoben werden kann, wenn es gut läuft. Ich bin eigentlich kirchlich erzogen worden, nicht? Ich bin also getauft und habe bis 14 Jahre meine Einsegnung gemacht, habe gebetet. Und als die Vernunft immer mehr Oberhand gewann, habe ich mich immer weiter entfernt. Nein, das geht absolut nicht.
Mhm.
Das hat der Realität und dem Leben nichts zu tun. Die Kirche ist ein Bewahrer der Humanität und der Geschichte. Das ist toll, was die Kirche hervorbringt. Die Kirche ist unverzichtbar. Denn wenn Sie im Vatikan sind und die ersten Notenschriften sehen, die gregorianischen Choral 600 nach der Zeit, Rechnung von Papst Gregor. Es ist eine Kulturinstitution, die ist extrem wichtig. So, was mich so ein bisschen irritiert, ist dabei die Frage, wie der Tod kommt. Und ich finde, unsere Medizin hat so viele Möglichkeiten, den Tod so angenehm zu machen, indem sie ein Opium oder Spritze bekommen. Sie gehen beseelt und glücklich in den Tod. Das wäre für mich die Idealvorstellung. Unsere Politik ist dazu einfach nicht imstande, sich durchzuringen. Die wichtigste Entscheidung im Leben, demjenigen zugesteht.
Also ihm selbst überlässt.
Ihm selbst überlässt.
Es heißt ja selbstbestimmtes Sterben oder selbstbestimmter Tod, was ja gerne dann mit dem negativen Impetus versehenen Wort Suizid beschrieben wird.
Das Wort Selbstmord macht mich zum Mörder. Es ist unverantwortlich, mich selber als Mörder zu bezeichnen, wo ich sage, ich möchte und kann nicht weiterleben, weil ich dieses Leben nicht mehr ertrage. Nicht? Und das ist für mich die große Unbekannte.
Mhm.
Und die ist leider nicht im Augenblick so zu vollziehen, dass ich sage, mit großem Vertrauen wende ich mich dann an.
Sie können es. Sie können sich an die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, ja, zum Beispiel in Deutschland. Viele wissen das nicht. Die meisten denken, man muss in die Schweiz oder nach Holland, um sowas zu machen. Man kann das machen, aber es ist noch immer ein bisschen letztlich eine Grauzone. Also wirklich einfach zu sagen, ich mache jetzt Schluss, das ist immer noch schwierig. Es muss ein neues Gesetz her, was das macht. Das gibt schon seit ein paar Jahren im Bundestag Diskussionen, dass da was anderes her muss. Und man kann sich aber schwer einigen. Es scheint eben ein diffiziles Thema zu sein, ne?
Ja, aber ich meine, man muss es doch dem überlassen, der da soweit ist. Nicht? Das ist doch eine unverschämte, überall werden wir bevormundet und müssen da Datenschutz und alles Mögliche. Und mit einmal kommt die wichtigste Entscheidung des Lebens. Die wird mir aus der Hand genommen. Na, also wo gibt's denn sowas? Nicht? Also das ist doch Hanebüchen.
Wobei, Sie können es ja machen. Also haben Sie vorgesorgt für den Moment?
Nee.
Noch
nee,
nicht?
Nee, kann ich nicht.
Das ist natürlich ganz menschlich. Ja, ja. Sie sind ja völlig klar in dem, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber es dann zu vollziehen, ist die schwierige Seite, ne?
Ja, sicherlich werde ich es irgendwann machen.
Frage ist natürlich wie, ne?
Da hat die Medizin so tolle Möglichkeiten.
Okay.
So schön. Wissen Sie, ich habe dann Herz-OP mal, musste weiter in den Schlaf versetzt werden, habe ein Opiumpräparat bekommen. Ich bin glücklich abgefahren mit einmal, nicht? Das war so herrlich. Und die OP war zu Ende und ich wachte auf und das war das schön, ne?
Ja.
Und da denke ich, wenn das ein bisschen weiter ginge, dann könnte man sagen, ach ja.
Und können Sie sich vorstellen, dass ein Zeitpunkt kommt, wo Sie sagen, jetzt mache ich das?
Ja, denke ich schon. Ja. Also wenn ich auf Hilfe so weit angewiesen bin, dass ich gar nichts mehr machen kann, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist, dass man sich nur noch quält.
Mhm.
Nicht? Also dann denke ich, bin ich so weit und sage, das möchte ich nicht mehr so weitermachen.
Ist das vielleicht der Zeitpunkt, wo Sie keine Musik mehr machen können, wo Sie nicht mehr komponieren können?
Glaube ich nicht.
Sondern?
Ich weiß nicht, es muss körperlich dazu mit zusammenhängen.
Ah,
ich darf, wenn ich nur noch ein Wrack bin und den Arm nicht mehr heben kann oder sowas, nicht, oder auch nicht mehr klar denken kann.
Dann wäre das der Punkt.
Ja.
Wissen Sie schon, wo es dann enden wird? Also ich beispielsweise möchte in die Ostsee, weil ich der Ostsee mal mein Leben zu verdanken habe. Als Kind war ich schwer lungenkrank und wenn die Ostsee nicht gewesen wäre mit der Luft und dem vielen dort sich aufhalten, dann würde ich möglicherweise schon als Kind gestorben sein. Das heißt, ich habe da eine hohe Affinität zur Ostsee. Da will ich auch wieder hin, sozusagen. Haben Sie da einen Ort, wo Sie sagen, da will ich hin?
Auf den Friedhof in Köpenick, Rudolfstraße, und zwar, der hat wunderschöne Gräber und die verfallen langsam und die kann man kaufen. Da habe ich eine Stelle gekauft, die ist wieder hergerichtet worden, künstlerisch, sage ich mal. Meine Mutter habe ich da jetzt drüber bringen lassen und mein Großvater, also die Familie liegt schon da und da denke ich, wenn es soweit ist und
die Reise dahin
und die Urne kommt, dann wird sie darüber getragen.
Ja, Sie wohnen ja auch in Köpenick, das ist ja quasi um die Ecke.
Ja, also da bin ich auch nicht mehr wegzubekommen.
Also da ist alles klar, habe ich das Gefühl, Herr Wevelmeier, aber nicht heute, nicht morgen, ne?
Hoffe nicht.
Sie sind ja erst 86, jetzt sage ich es mal so. Vorhin war es ein bisschen uncharmant.
86, ja. Ganz schöne Zeit.
Man kann ja auch 100 werden.
Naja, wissen Sie. Vor 10 Jahren, 2016, starb Hilmar Tate. Und Angelika Domröse, wir sind befreundet miteinander, kam und sagte, mach doch mal Musik. Zur Beerdigung auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Ne? Erstmal war das für mich ein Schlag, dass er gestorben war. So, und überlegte ich, was mache ich denn für Musik? Also bloß nicht wieder Klarinettenkonzert von Mozart oder irgendeine Fuge von Mozart, unbekannt rausgesucht. Zum Rausgehen dann ein Blues von mit Miles Davis. So. Also ich spiele das vor, sagte, nee. Wisst ihr, ich bringe dir mal was mit. Und da brachte sie mir mit ein Band. Das gab in Umbrien eine Prozession, Ostern, nicht? Diesen Kreuzzug Jesus mit dem Kreuz auf dem Rücken. Und die wurde durch verschiedene Musikgruppen, die aus verschiedenen Straßen, die trafen sie auf einem Platz. Das begann, also schlechte Qualität, dann kam von dem ein Chaos, dann wieder Klatschen und Bravo und also ein Aufriss und so. Ich sagte, Mensch, also, das hat Hilmar so gemocht. Ich sage, naja, gib mir mal mit. Dann habe ich mir einen Computer gesetzt, das so ein bisschen ausgefeilt und auch das so eine Outro entschieden, wo die sich so langsam entfernten, die Trommler wieder. Also es war ein wildes Stück. Ich habe das dann fertig gemacht, die Musik, und bin dann hin. Ruhleiser wird nur ganz wenige Worte sagen. Und sie lassen dann aber Ruhe. Bevor sie abfahren, lassen sie mindestens eine Minute gar nichts, ne? Also Ruhleiser geht vor und sagt, wir verneigen uns vor einem großen Schauspieler, Hilmar Tate. Hilmar wollte keine reden. Setzt sie wieder hin und gar nicht. Die Leute hüstelten und mit immer geht ram, 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 bam, bam und klatschen und so und dann von allen Seiten und so. Und zum Schluss ram, ging das ganz leise wieder weg. Das war erschüttert. Sind alle raus. Der Blues kam dann nicht, dann löste sich so die Empfindung, die Emotion. Also endlich keine Rede, nicht? Denn nirgendwo wird so viel gelogen und so wie bei einer Totenrede, ne?
Ja.
Was waren das alles für tolle Menschen?
Oh ja.
Das fand ich so berührend und da habe ich gedacht, ich möchte auch keine Rede.
Sie wollen auch keine? Nee. Was halten Sie denn von der Idee, das versuche ich auch durch den Podcast mit in die Welt zu tragen, die eigene Rede zu schreiben und vielleicht zu
ja,
halten?
Ja,
dass
ja.
Dass man die Stimme nochmal hört von demjenigen, dass der mal Revue passieren lässt.
Ist eine Möglichkeit.
Ist doch nicht schlecht, oder?
Ja, ist eine Möglichkeit, ja.
Wäre das was für Sie auch?
Weiß ich noch nicht. Also ich schieb das erstmal weg.
Ah, das machen wir ja alle.
Ja, das machen wir. Spricht gerne darüber. Ne?
Und zu guter Letzt noch, Herr Wiefenmeier, welche Musik wird gespielt?
Ja, also ich denke aus dem Messias. Ich habe den Messias mal bearbeitet. Aus dem Palast der Republik haben wir einen Auftrag, den Messias etwas poppiger zu machen. Das sind wunderschöne Melodien drin, ne? Messias von Händel. Anfing ich Peace on Earth.
Ja.
Da sagte der Hagen, na ja, Mensch, wir sind hier DDR und so, was soll ich mit dem Peace on Earth anfangen? Also jedenfalls, die Wende kommt dazwischen und ein Tag vor, nach dem Mauerfall, so, ein Tag nach dem Mauerfall spielen das Orchester, große Band.
Also Herr Wiefenmeier, ich muss Sie korrigieren, das war am Tag des Mauerfalls, das habe ich nämlich moderiert.
Ja?
Ja, am 9. November war die Veranstaltung im Palast der Republik. Die Hallische Philharmonie
ja,
hat gespielt.
Olaf Koch.
Und Matthias Freihof beispielsweise
ja,
hat gesungen.
Matthias Freihof.
Ich habe moderiert.
Ach.
Ja, Anke Lautenbach hat gesungen.
Matthias Freihof hat den
genau, Arnold Fritsch war
und,
dabei.
Und Anke Schenke.
Und Anke Schenke.
Ja.
Also eventuell der Messias dann zu Ihrer Beerdigung.
Ja, so, ja, ja. Ein Stück daraus, ne?
Ja, sonst wäre es zu lang.
Ja, ja, ja.
Wir hoffen, dass es nicht so schnell passiert.
Ja. Naja, wenn man sich einigermaßen gesund hält, ne?
Wenn ich Sie so sehe, Hut ab.
Ja, noch geht's. Noch, ja.
Schwarz hören.